Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Klausen mit Klausen. Heute ein ernstes und wichtiges Thema, aber ich bin nach draußen gegangen und dann wieder rein an einen ganz wunderbaren Ort zu einer ebenso wunderbaren Gesprächspartnerin. Das ernste Thema, das mich beschäftigt, wie bringt man eigentlich große Güter unserer Tradition, unserer Kultur, der Gegenwart zur Kenntnis, macht sie interessant, macht Menschen neugierig. Zum Beispiel auf alte christliche Kunst. Wie kann man das Menschen nahebringen? Oder sind das verlorene Kulturgüter? Das ist eine Frage, die mich oft beschäftigt. Und dazu bin ich an einen wunderbaren Ort gegangen. Eines meiner Lieblingsmuseen, nämlich das Bode-Museum, mitten im Herzen von Berlin. Ein wunderbarer Ort, mitten in der Metropole. Ich höre jetzt auf, die Werbung zu machen, weil wir jetzt miteinander sprechen, weil ich dort nämlich eine ganz tolle Kuratorin besuche, die den schönsten Namen hat, die jemals eine Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner in meinem Podcast gehabt hat, nämlich Maria López von Juhl, Inés del Corral. Herzlich willkommen oder vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Vielen, vielen Dank, lieber Johann, dass du mich eingeladen hast.
Ich habe mich eingeladen zu dir oder so. Du bist eine, wie schon dein langer Name sagt, eine Kuratorin, die aus Spanien nach Deutschland gekommen ist, nach Berlin, ich glaube vom Prado, hier ins Bode-Museum. Erzähl doch mal, wie dein Weg gewesen ist. Das ist ja ungewöhnlich.
Ungewöhnlich, aber total spannend, finde ich. Es hatte viele Stops in meinem Leben, oder nicht Stops, eigentlich das Gegenteil, viele Pushes in meinem Leben. Wie du es gesagt hast, ich bin in Spanien groß geworden, habe dort angefangen zu studieren, Kunstgeschichte, und in Florenz, in Italien, mein Studium zum Ende gebracht. Und dann bin ich weiter nach London gegangen, dort einen zweiten Magister MA zu studieren und auch zu promovieren. Und seit 2012 bin ich hier in Berlin, in der Stadtlichen Museum zu Berlin.
Ist das ein schwerer Wechsel als Kuratorin für, ja, im Grunde alte Kunst, sagt man, oder alte auch christliche Kunst, vom, jetzt mal klischeehaft, vom katholischen Madrid, London lassen wir mal aus, Florenz natürlich auch, dann ins säkulare Berlin, oder ist das eigentlich, oder wo hast du da eigentlich Unterschiede wahrgenommen oder gemerkt, jetzt bin ich eigentlich in Berlin und das ist eine andere Situation für mich?
Eigentlich versuche ich nicht über alte Kunst zu reden, sondern über Kunst vor 1900, weil es eigentlich keine alte Kunst gibt. Das habe ich nicht gesagt, sondern Picasso.
Ah, genau, Picasso. Es gibt nur Kunst.
Es gibt nur Kunst, die relevant heute ist. Mhm. Und ob die Künstler, Künstlerinnen tot sind oder am Leben, ist unwichtig. Und katholisch Madrid, katholisch Spanien, das ist eine Frage, die ich sehr oft bekomme hier in Deutschland. Ich sage es immer wieder, in Spanien ist die Religion einfach Teil der Kultur, der Tradition und Ausweis, aber es ist nicht immer Teil unseres Lebens. Mit der Zeit habe ich auch gelernt, wie anders hier in Deutschland ist, weil man einfach die anderen Religionen vor der Tür haben. Dann muss man sich immer wieder definieren. Wenn man nur eine Religion hat, muss man sich nicht definieren. Und es ist viel, viel entspannter, religiös oder unreligiös zu sein in Spanien als hier in Berlin oder in Deutschland. Und das sage ich nicht nur als Kuratorin, aber auch als Mensch. Also beides eigentlich.
Es ist in Spanien entspannter?
Oh, total.
Wobei ich mich ja frage, ich, um mein Spanisch ein bisschen aufzupolieren und zu üben, lese ich doch regelmäßig online El País und nehme wahr, dass es, wenn das Thema Religion dort in dieser liberalen Zeitung aufkommt, immer mit Kultur- und politischen Konflikten oder kulturpolitischen Konflikten zu tun hat. Also wer katholisch ist, ist rechts, wer säkular ist, ist liberal. Mhm. Das klingt jetzt für mich nicht so entspannt.
Ist das nicht schade? Das ist eigentlich ein Konflikt, das ich nie in der Gesellschaft gesehen habe, sondern dass es die Politiker ausgeblümt haben, sozusagen. Weil wenn man das Bibel liest, findet man viel, was nicht mit extrem Recht zu tun hat oder konservativ zu sein.
Okay. Darauf kommen wir gleich noch. Also, dass man eben auch Kunst vor 1900, auch christliche Kunst, jenseits von links und rechts betrachten kann. Jetzt aber erstmal denken wir an Menschen. Ich habe auch viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, die kommen zum ersten Mal nach Berlin und weil sie gehorsam sind, gehen sie ins Bode-Museum. Was würdest du ihnen empfehlen? Was sollten sie auf jeden Fall machen oder was würdest du ihnen sagen, wo sie anfangen sollten?
Das Gute unserem Museum ist, dass es keinen Anfang hat. Es ist sehr einfach, sich zu desorientieren sozusagen. Und das war von Anfang an so geplant, wenn das Museum aufgebaut wurde. Das liebe ich in diesem Museum, dass man immer wieder überrascht wird.
Ich verirre mich ganz oft.
Ja,
ich war
auch.
Schon oft. Ach, du auch? Dann bin ich ja ruhig, weil ich war hier schon ein paar Mal. Ich war auch mit meinem Seminar schon ein paar Mal hier. Und immer musste ich genau gucken, wo ich hin muss, weil ich dachte, ich bin sonst dumm, weil ich mich verlaufe.
Nee, es war absichtlich so gemacht, damit man auch das Außenwelt vergessen kann und man sich auch in dem Museum, in diesem Erlebnis konzentrieren kann. Und das würde ich eigentlich raten. Also, dass man sich wirklich frei lässt, das Museum zu erkunden. Und vielleicht auch, was für mich sehr wichtig ist, dass die Skulpturen, das ist ein Kunstmedium, das uns die Möglichkeit gibt, ein bisschen näher an der Kunst zu sein. Also wir können viel einfacher alle Menschen entdecken in der Skulptur als vielleicht in der Malerei. So vielleicht die Objekte als die anderen auch zu betrachten, als anderen Menschen. Und die versuchen zu nicht zu verstehen, aber sie ist anzunehmen von verschiedenen Blicken. Nicht nur, verstehe ich das nicht, muss ich extra Wissen mitbringen von zu Hause, sondern lass dich überraschen, lass dir einfach die Geschichte erzählt.
Und das wiederum ist ja sehr schön in diesem Museum. Nicht nur, dass man sich verlaufen kann, sondern dass man eben um diese Skulpturen und Altäre auch ganz oft herumgehen kann. Man kann hier eigentlich Lust wandeln, so ein alter schöner Begriff, und eben von allen Seiten betrachten.
Mhm. Man läuft auch sehr viel in diesem Museum.
Ja, deshalb gibt es hier auch ein Café, weil man doch, es ist auch anstrengend manchmal.
Das beste Café Berlins. Und nicht viele Leute wissen es, man kann auch umsonst ins Café kommen und einfach eine kleine Pause, wenn man in Miete ist.
Noch ein guter Hinweis. Jetzt möchte ich mich aber ein bisschen näher mit deiner Arbeit beschäftigen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ihr hier im Bode-Museum sicherlich, wie andere Museen, auch kein Riesenbudget habt für unglaubliche Blockbuster-Ausstellungen. Aber ihr habt eine ganze Reihe von sehr interessanten, minimalinvasiven Interventionen gemacht. Also eure Dauerausstellung so verändert, gestaltet, dass plötzlich das, was da immer ist, auf neue Weise interessant ist. Und da gibt es jetzt inzwischen schon eine ganze Reihe von Projekten. Bei einigen warst du dabei, bei einigen vielleicht auch nicht. Bei allen, du warst bei allen dabei. Sehr gut, dann kann ich auch alle fragen. Das Erste würde ich gerne drauf gehen, weil man das auch sich angucken kann, ohne hierher zu kommen. Also wenn man nicht in Berlin gerade ist. Und zwar hatte ich damit auch schon ein bisschen zu tun. Jedenfalls kenne ich die Protagonisten mit einer englischen Kollegin und einem englischen Kollegen, Ben Crosher und Jennifer Slivka, habt ihr etwas gemacht, was sich nennt Schlüssel zur christlichen Kunst. Magst du das kurz erzählen?
Ja, zuerst möchte ich gerne erzählen, dass große Budgets sind das Schlimmste für die Kreativität.
Ach.
Ja. Wenn man es im Leben zu Anfang hat.
Okay, das ist ein schönes Trostwort.
Nee, ja. Ich meine es ernst.
Ja.
Zum Beispiel dieses Projekt. Ich wollte immer was über Ikonografie machen. Ich bin jemand, der in meinem Leben viele Sprachen lernen musste oder wollte oder könnte. Und die braucht man, um eine Kultur zu verstehen, um sich mit den anderen in einer anderen Kultur kommunizieren zu können. Ikonografie ist die Sprache der Kunst vor 1900. Heutzutage und mehr in Berlin gibt es sehr wenig Leute, die diese Sprache können. Die kommen ins Museum, die gucken sich die Objekte, aber die können die Objekte nur teilweise verstehen, weil sie nicht wissen, was sie sehen. So seit Jahren wollte ich ein Projekt mit Ikonografie machen und einen Tag, wegen was komplett anders, sind Ben und Jennifer zu mir gekommen. Sie wollten was machen, sie wussten nicht was, sie hatten aber das Geld. Ich hatte die Idee und zusammen haben wir viel kreativ dieses Projekt im Leben gerufen. Und es ist eigentlich eine sehr einfache Idee, unser Publikum die Geschichte Jesus und die Geschichte Marias zu erzählen. Und das immer in Bezug zu einem Objekt.
Und dazu eben kleine YouTube-Clips zu machen. Man kann das eben, einerseits kann man, wenn man mit dem Handy rumgeht, dann das über einen QR-Code vor dem Objekt sich das angucken. Man kann aber auch, wenn man sich vorbereiten will oder überhaupt sich ein bisschen informieren will, sich das auf YouTube angucken. Das heißt Schlüssel zur christlichen Kunst oder ich glaube auf Englisch Unlocking Christian Art.
Genau.
Mit beiden, da sind wir uns auch begegnet, habe ich bei so einem Forschungsprojekt mitgemacht und habe da ganz viel von gewonnen. Mhm. Ich finde diese Clips deshalb so toll, weil dann ist man als Deutscher immer so neidisch, wenn so Briten so gebildet, aber auch leicht, freundlich, nicht so verbiestert wie wir Deutschen, sondern mit so einer Leichtigkeit, aber mit Niveau. Die beiden stehen immer davor, er ist Theologe, sie ist Kunsthistorikerin und unterhalten sich. Und in dieses Gespräch steigt man so ein bisschen ein.
Das müssen die Deutschen noch verstehen, ne? Dass komplizierte Gedanken muss nicht unbedingt kompliziert erzählt werden.
Nein. Deutsche haben eine große Begabung.
Komplexität.
Ja, banale Dinge kompliziert zu machen.
Ja, hallo.
Aber die eigentliche Kunst besteht ja darin, Komplexes so darzustellen, dass man es auch richtig versteht. Und das, ohne dass es jetzt pädagogisch wird, pädagogisch im schlechten Sinne. Ich bin für Pädagogik, aber ohne dass es so belehrend wird oder jetzt banal wird, dass die doofen Kinder das mitkriegen. Doofe Kinder gibt es ja gar nicht. Alle Kinder
sind viel schlauer als Erwachsene.
Genau, aber das ist sozusagen eine Sache, die eigentlich sehr schön gelaufen ist und ich auch schon oft weiterempfohlen habe, einfach um überhaupt auch andere Bilder zu verstehen, stellvertretend. Man guckt sich diese 1, 2, 3, 4, 5 Objekte an und hat sich die Clips angeschaut und kann dann aber auch gleich anders in ein anderes Museum gehen.
Genau, und meine Hoffnung ist auch, dass unser Publikum durch diese Reihe nicht nur die Objekte versteht, sondern auch weniger Angst vom Museum hat. Dass die verstehen, wir verstehen euch, wir wollen euch im Museum, ihr seid Teil von uns und wir kommen uns, damit ihr die richtige Schlüssel dafür bekommt. Deswegen haben wir nicht nur mit Ben und mit Jennifer gearbeitet, sondern auch mit Gisa Edelberg und mit Mira Sievers. Und die sind die erste, ist die Hauptrabbinerin von der Hauptsynagoge hier in der Oranienburger Straße. Und Mira ist Juniorprofessorin an der Humboldt-Universität für Islamtheologie, um die drei monotheistische Religionen zusammen im Bode-Museum zu bringen. Wir möchten gerne, dass das Bode-Museum ein Ort bleibt, das offen für alle Communities in Berlin ist. Deswegen ist dieses Projekt nicht nur auf Englisch und Deutsch, sondern auch auf Türkisch.
Sehr gut. Gehen wir gleich mal den zweiten Schritt. Ihr habt eine zweite, jetzt schon fast vielleicht Reihe begonnen. Jedenfalls gibt es schon zwei Teile davon. Der Titel heißt, ihr habt schöne Titel, also Unlocking Christian Art ist ein schöner Titel, aber der zweite Titel ist auch schön, Der zweite Blick. Und da gibt es jetzt nach dem ersten Start, jetzt schon das zweite. Magst du erklären, was da eure Idee, eure Intention gewesen ist?
Der zweite Blick ist eine Reihe von integrierten Ausstellungen. Das sind Ausstellungen, die eigentlich mit Objekten arbeiten, die schon im Museum sind, also mit unserer Dauerausstellung. Die muss man nicht bewegen. Aber das Hauptziel ist, dass unsere Objekte relevant werden für die Gesellschaft oder eigentlich der Gesellschaft die Botschaft geben oder sagen, dass unsere Objekte eigentlich super relevant für sie sind und dass den Probleme, der Freude, die Geschichte, die heute oder die Themen, die heute relevant sind für die Gesellschaft, eigentlich immer für die Geschichte der Menschheit relevant waren. Und dass vielleicht wir auch sogar Antworten finden im 14. Jahrhundert für Probleme, die heute im 21. Jahrhundert gibt. Also diese Schwelle wegzuräumen, also diese alten Objekte, was du vorher gesagt hast, dass die plötzlich nicht mehr alt sind, sondern Menschen wie wir.
Und ihr macht es ja so, dass ihr eben jetzt eben keine großen Umbaumaßnahmen vornehmt, sondern die Objekte sind ja da und ihr wählt aber auf den Wegen, die man so geht und oder wo man sich verirrt, wählt ihr bestimmte Objekte aus und zu denen gibt es extra Informationen, die eben einen anderen Blick, einen zweiten Blick ermöglichen. Nicht nur, was man da drunter liest, der Titel, ja und so, sondern mit einer aktuellen Fragestellung.
Genau, wir machen Forschungsprojekte. Also wir nehmen uns 2-3 Jahre mit einem Thema. Ein Thema, das relevant heute ist, hauptsächlich für Berlin. Und wir forschen dieses Thema in unserer Sammlung, in der Kunstgeschichte, in der Geschichte Europas. Und dann machen wir 5-6 Routen durch das Museum, damit die Objekte da bleiben, wo sie sind. Und man kann, also wir geben ein Subthema zu jeder Route.
Ja, und dann hat man eben, kann man entweder lesen oder man hat ein Audioguide.
Genau.
Und wird dann dadurch durch die Sammlung thematisch geführt. Ich sag mal, das erste war Spielarten der Liebe. Da ging es um
Geschlechtsidentität.
Genau, unterschiedliche Formen von geschlechtlichen Zuordnungen, wo man denkt, das gibt es jetzt seit 1970 in Westeuropa. Das stimmt aber nicht.
Genau. Eigentlich in Berlin, in Preußen seit, oder wenigstens in 1794, war es erlaubt, dass jeder Mensch sich selbst das Gender aussuchen könnte. Das wissen nicht viele.
Und wie viel davon wusstest du oder wie viel hast du jetzt bei der Entwicklung des zweiten Blicks selber neu gelernt? Du hast gesagt, ihr macht jetzt nicht einfach Vermittlungsarbeit, sondern es sind Forschungsprojekte im Grunde. Forschung auch an der eigenen Sammlung, die dann aber plötzlich neu spricht. Wie viel hast du da selber für dich neu entdeckt?
Ich habe super viel entdeckt. Ehrlich gesagt, fast alles. Also wir arbeiten normalerweise im Team und ich leite das Team. Und das Gute von diesen Projekten ist, dass wir nicht nur Kunsthistoriker sind, sondern wie beim Ben und Jennifer, wir sind normalerweise, wir kommen aus verschiedenen wissenschaftlichen Themen oder Fächer und wir lernen voneinander. Und ich habe, also wir waren eigentlich das erste Museum weltweit, wenn ich nicht falsch liege, die mit so vielen religiösen Objekten gearbeitet haben. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass Geschlechtsidentität so geprägt war, auch in religiöse Kunst. Fand ich aber total interessant.
Fällt dir ein Objekt ein, ein Beispiel, wo dir besonders das deutlich geworden ist?
Eine meiner Lieblingsobjekte von in diesem Projekt war die Christus Johannes Gruppe aus dem Bodensee 14. Jahrhundert. Das ist ein Objekt, in dem Jesus wie ein erwachsener Mann dargestellt ist mit Bart. Und Johannes neben ihm sitzt und seinen Kopf auf Jesus legt. Und Johannes ist absichtlich so androgyn dargestellt. Und manchmal denkt man, okay, das habe ich mir ausgedacht, es kann nicht wahr sein. Aber wenn man entdeckt, es war eigentlich absichtlich so gemacht, weil dieses Objekt war für ein Nonnenkloster gedacht, damit die Nonnen sich mit dem heiligen Johannes identifizieren könnten. Und also ich fand das total faszinierend. Und auch wenn wir dieses Objekt ein Jahr lang zusammen mit einem Jeton von El Dorado Club ausgestellt haben. El Dorado war ein Club in Berlin vor der Nazizeit, also in den 30er Jahren der Weimarer Republik, in dem Menschen von allen Gender getanzt haben. Und auf diesem Liedtour konnte man zwei Menschen auf einer Seite sehen, die als Männer gekleidet waren und auf der anderen Seite als Frauen. Und die zusammenzustellen, also die Geschichte Berlins so nah an uns Objekten, war einfach wunderschön.
Und da geht es hier jetzt nicht zu sagen, oh, guck mal, das ist jetzt schwul, was natürlich Quatsch ist, weil das schwul als Konzept gab es noch nicht. Aber es gab eben schon eine Darstellung von heiligen Figuren, die sich eben einem einfachen Aufteilen in links und rechts Mann und Frau gesperrt hat. Und dafür ist es ein ganz besonders schönes Bild, weil es eben auch so besonders gerade vielleicht durch diese weibliche Anmutung des Johannes einfach so wahnsinnig liebevoll
absolut
wirkt.
Absolut.
Kommen wir auf das Zweite. Das passt ganz gut. Der zweite Blick. Da geht es um vor allen Dingen um ganz unterschiedliche Frauengestalten, die ihr sichtbar macht. Das ist ja eigentlich nicht nötig, weil in der Kunst von Notre Dame gibt ja doch schon ein paar Frauen zu sehen. So ist es nicht. Schon viele. Aber was war da euer Wunsch? Wolltet ihr die Vielfalt von weiblicher Kultur deutlich machen oder was war der Ansatz?
Mein Ziel war eigentlich, die Frauen, die in unserer Sammlung zu sehen sind, die vorzustellen. Wir haben nicht wenige Frauen, die dargestellt sind in unserer Sammlung, aber deren Geschichten, die sind kaum sichtbar. Also man kommt in einen Raum und man erkennt einfach die Männer, weil wir deren Geschichten in der Schule gelernt haben, zum Beispiel, aber von den Frauen nicht. Und dieser Teil unserer Geschichte, die Geschichte Europas, wird einfach nicht erzählt. Die ist aber wichtig, die ist so wichtig wie der andere Teil. Und das war mein Hauptziel. Das, wenn wir über historische Frauen reden, und ich wollte auch einen anderen Blick über die biblische Frauen geben. Also vielleicht einen Blick geben, der nicht unbedingt der Blick ist, der uns jeden Tag, wenigstens in meiner Kirche, gegeben wird.
Das ist jetzt, also ich fand das interessant. Andererseits dachte ich, naja, das machen wir jetzt in der evangelischen Theologie und Kirche seit 50 Jahren. Also Frauenfiguren in der Bibel, rauf und runter, feministische, nicht nur in der feministischen Theologie, sondern auch in der einfachen Bibelkunde und so. Da gibt es eine Fülle. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt verschwiegen worden wäre. Ich merke aber selber, erstens, die sind schnell vergessen. Und es sind dann immer auch nochmal, also man muss einfach immer, alte, gute Geschichten muss man sowieso immer wieder neu erzählen.
Nicht nur das, ist aber ein Vorteil.
Nämlich?
Mich hört viel mehr Leute. Mhm. Also Leute, die nicht unbedingt in meine Kirche kommen möchten.
Ja.
Und ich kann die Geschichten dieser Frauen erzählen, nicht nur als den Blick der Kirche, sondern aus einer mehr neutralen Basis. Wenn ich das sagen darf.
Darfst du gerne sagen. Da glaube ich aber, dass da ein kleines Vorteil darin ist, weil wir ja nicht nur in der evangelischen Kirche jetzt für den kleinen Kreis der super Eingeweihten da sind, sondern ja auch in die Öffentlichkeit sprechen. Und zweitens auch verbinden wollen. Natürlich gibt es irgendwie ein normatives Anliegen. Das ist aber individuell sehr unterschiedlich. Und wenn wir über biblische Frauen erzählen, zum Beispiel bei irgendeiner Gelegenheit mal, würde ich ja damit jetzt nicht gleich eine Missionsattacke verbinden, sondern erstmal diese Geschichte zu ihrem Recht kommen lassen. Also Geschichten erzählen.
Aber wer hört zu? Wenn du sprichst oder wenn ich spreche?
Naja, ich spreche ja nicht nur in der Kirche.
Ja, aber wer hört zu? Das ist was anderes.
Ja, ja, kann schon sein. Naja, und was ich natürlich kenne, deshalb reagiere ich jetzt gerade so gereizt, weil mir immer dieses Vorurteil begegnet. Ich wäre jetzt sozusagen ein doktrinärer Prediger. Bin ich und meine meisten Kolleginnen und Kollegen nicht. Wir kommen aber jetzt mal zurück.
Das habe ich nie erlebt mit dir, muss ich sagen.
Ja, aber das ist so etwas, was mir begegnet. Aber ist ja auch egal. Wichtiger ist eher nochmal die Frage, diese weiblichen Figuren. die sind, also man muss, glaube ich, das ist einfach ein Zeichen unserer Zeit, einfach auch alte Geschichten nochmal neu erzählen.
Ich rede immer von mutigen Frauen. Ich sage immer zum Beispiel, ein Ja von einer Frau hat die Geschichte der Welt verändert. Maria.
Ah, ja.
Sie hätte auch Nein sagen können.
Und das sind besonders schöne Marienbilder, die genau diese Szene beschreiben, wo dann oft auch ein weiblich erscheinender oder androgyn erscheinender Engel kommt und ihr verkündet, was passiert.
Aber wie oft wird erzählt ihre Geschichte, wie und sie hat einfach Gottes Wunsch erfüllt. Nee, sie hätte auch Nein sagen können. Sie war frei.
Und war eine widerständige Frau. Und darauf, das fand ich eben interessant. Also jetzt gar kein Gegensatz zwischen uns, sondern das, was ihr jetzt bei dieser Ausstellung zeigt an biblischen Frauen, das würde ich sagen, es entspricht sehr genau dem biblischen Zeugnis oder dem, was mich auch oder viele Kolleginnen und Kollegen an diesen Frauenfiguren begeistert, dass sie jetzt nicht nur einfach Objekte in einem patriarchalen System gewesen sind, waren sie auch, das war sozusagen der Rahmen, in dem sie sich bewegt haben, aber sie waren eben auch weit mehr und lassen sich nicht sozusagen auf unterdrückte Frau reduzieren.
Nee,
das zeigt ihr.
Auf jeden Fall, wir haben nicht nur das gezeigt, wir haben auch gezeigt, dass die Kirche damals auch anders war. Also wir reden von mutigen Frauen, wir reden auch von mutigen Männern und wir reden von einer mutigen Kirche.
Und ermutigt und aber auch so kunstsinnig. Also wenn ich jetzt mal mein liebstes Stück, das ihr dann neu anschaut, ist die wunderbare Pazzimadonna von Donatello. Ich finde, das ist eines der schönsten Kunstwerke auf der ganzen Welt, auf jeden Fall von Berlin. Es ist so ein es ist so eine Reliefskulptur, also es ist aus einem Stein herausgehoben sozusagen. Und man hat die Madonna mit dem Kind, eine unglaublich innige Zuwendung, in der ganz viel Liebe steckt und aber auch so eine Vorabschattung von einem tragischen Wissen um das Ende.
So ist es.
Hinreißend.
Ja, finde ich auch. Auch als Mutter.
Ja.
Ja. Also man erkennt sich auch in ihr. Also ich als Mutter erkenne ich mich auf jeden Fall in diesem Bild. Außerhalb von von einer glaublichen Frage.
Jetzt habe ich aber noch mal eine Rückfrage. Dieser Versuch, jetzt über Spielarten, den zweiten Blick, habt ihr, so war mein Eindruck, euren Ausgangspunkt genommen bei Fragen, die heute ganz relevant sind. Geschlechterzuordnung, Position der Frau und so. Und das schließt tatsächlich diese Kunstwerke vor 1900 nochmal neu auf und bringt sie in Gespräch. Und man entdeckt Dinge, die einem ganz fremd sind, ist ja auch gut, oder auch plötzlich nah werden. Man könnte ja auch nochmal den Weg anders gehen und jetzt nicht von unseren Gegenwartsfragen kommen, sondern von den Fragen der alten Kunst. Also was hat die selber bewegt?
Denkst du, dass die Fragen viel anders waren?
Nein, vielleicht erkläre ich meine Frage. Ich erlebe oft unsere Gegenwart auch als ein bisschen narzisstisch, sich um sich selbst drehend. Und wenn ich mich mit Geschichte beschäftige, zum Beispiel auch eben mit historischer Kunst, dann bin ich immer ganz froh, wenn mir was anderes begegnet, was mir jetzt nicht jeden Tag bei mir selber begegnet. Also zum Beispiel diese erstaunlichen Formen von Verzicht, von Askese. Total fremd. Damals aber hochrelevant. Oder diese Sehnsucht, das Heil dinglich zu haben, Reliquien. Entschuldigung, ist mir komplett fremd. Und da begegnet mir in der Geschichte etwas, was ich von mir aus gar nicht kenne und mich aber in Frage stellt. Also ich wollte nur sagen, deshalb.
Denkst du, dass die nicht mit dem heutigen Zeit zu tun hat? Weil ich sehe viele Vergleiche.
Ja, das glaube ich eben auch. Deshalb trifft es mich ja auch. Und ich gucke da jetzt nicht nur kurios darüber, sondern es bewegt mich alleine jetzt diese...
Guck mal, alle diese Gruppen von Fans, die versuchen, ein Zentimeter von dem Stoff, von der Jacke von einem Singer zu bekommen. Also das, also der Unterschied zwischen Reliquien und sowas, selbst nicht.
Nee, genau, aber deshalb frage ich, man kann ja diese Bewegung von Frage und Antwort, Gegenwart und Geschichte auch umdrehen.
Ja.
Also wir stellen eine Frage an die Geschichte, aber manchmal stellt die Frage eine Geschichte an uns.
Ja.
Zum Beispiel diese asketische Bewegung. Mhm. Da kann man natürlich auch bei heutigen Vegetaristen und so.
Und wenn ich alle sage, das ist ein Projekt dazu im Moment entwickelt, aber ich darf nicht drauf erzählen.
Ah, dann bin ich aber sehr gespannt und freue ich mich.
Mhm.
Sehr gut.
Über Mindfulness.
Ah, Mindfulness. Sehr gut. Sehr schön. Siehst du, aber insofern, das ist eben das Tolle, dass eigentlich ja mit vergleichsweise einfachen kuratorischen Mitteln viel Arbeit.
Ja, viel Arbeit.
Viel Arbeit, viel Nachdenken und auch man muss ja eine gute Form finden, das dann am Ende auch so zu komprimieren, dass es dann spricht, das in ein Gespräch zu bringen, uns und diese Kunst.
Aber ich habe es nochmal bewiesen, dass die Fragen, die wichtigen Fragen von heute, auch die wichtigen Fragen von gestern waren.
Ja. Jetzt will ich aber nochmal auf nächstes Projekt. Also ihr habt eine ganze Reihe. Ich werde bestimmt ein paar vergessen, aber zwei würde ich doch noch sehr gerne mit dir besprechen. Das eine ist, da seid ihr nochmal ein bisschen anderen Weg gegangen. Da habt ihr jetzt so eine kleine Kabinettausstellung im Grunde gemacht mit eigenen Werken aus der eigenen Sammlung und sie habt ihr in einen Dialog mit Bildern von Picasso gebracht. Also da habt ihr nochmal, das sind Kunstwerke aus dem Bergengrün-Museum, habt ihr hier eingeladen und habt sie kombiniert, klassische, moderne, also Picasso vor allen Dingen, Goya ist dabei, noch zwei andere, und habt sie zusammen kombiniert. Da geht es aber weniger um ein Thema, glaube ich, als um Kunst trifft Kunst, richtig?
Ja. Es gibt eigentlich vier Themen, damit die Besucher die auch einordnen können. Aber es geht auch eigentlich um Grenzen zu überschreiten, danke. Es geht um unser Publikum versucht, Angst zu verlieren. Also versucht nicht wie Kunsthistoriker zu denken, immer in Zeiten und geografische Regionen zu denken, sondern dass sie merken, dass die sind nur Grenzen, die wir Zuordnungen, die wir brauchen, um was zu forschen. Die sind aber kunstlich.
Genau, das sind eben historische Epochenbegriffe,
genau.
die setzt man ein, damit man halbwegs den
genau.
Durchblick hat.
Genau.
Und dann muss man sich davon eigentlich freimachen.
Absolut.
Und dann eben eine Mata Dolorosa neben einen Picasso-Kopf stellen können. Und
aber
das spricht miteinander.
Der Anfang war 2016, als ich eine sehr, sehr große Ausstellung kuratiert habe in der Gemäldegalerie El Siglo de Oro, die Ära Velázquez. Und damals war ich frisch in Deutschland, kam ich direkt aus London. Und ich habe angefangen, die Ausstellung als Spanierin zu kuratieren. Mir war nicht bewusst, wie viele Klischees in diesem Land gegen Spanien immer noch gibt.
Ganz viele.
Und in Berlin, wie viele Klischees gegen Religion immer noch gibt. Und damals habe ich auch gemerkt, dass wenn mein Ziel ist, dass unser Publikum diese Museen erleben können und genießen können, dann müssen wir durch diesen Themen auch unbedingt gehen.
Ja, dann habt ihr das gleich in dem nächsten Jahr ein ähnliches Projekt gehabt, unvergleichlich hieß das. Da habt ihr Objekte aus den ethnologischen Sammlungen
Kunst aus Afrika im Bodemuseum.
Genau, und habt die gegeneinander gestellt, sodass man jetzt nicht nur einfach Kunst und Kunst zusammengestellt hat, sondern Kultobjekt neben Kultobjekt. Oder
ich würde sagen, Kunst gegen Kunst, Kultobjekt gegen Kultobjekt. Genau. Die sind beiden gleich.
Die sind jeweils das eine wie das andere, genau.
Genau.
Fand ich sehr augenöffnend.
Das ist, was ich auch versuche, auch dem Besucher zu kommunizieren. Diese Musealobjekte oder diese Objekte, die heute Musealobjekte sind, keine von denen war für ein Museum gemacht. Die sind als Kultobjekte geboren, sozusagen.
Genau, und dadurch, das fand ich interessant, da, manchmal stört mich, dass das der Altar neben Altar neben Altar, so ist es nicht ganz, aber ist schon so. Und die sind ja eben nicht mehr in Funktion. Mhm. Und alleine dadurch, dass man afrikanische Kunst- und Kultobjekte nebengestellt hat, fiel mir wieder auf, stimmt hier, das wurde ja angebetet oder zu diesem Bild wurde gebetet.
Mhm. Ja.
Und plötzlich schaut man es nochmal anders an.
Ist das nicht schön?
Fand ich ganz toll. Eins noch. Ja, ein Museum hat ja ganz viele Funktionen. Es ist Aufbewahrungsort, es ist der Tradition, es ist aber auch ein lebendiger kultureller Ort. Es ist auch, wie du sagst, mit eurem schönen Café ein Zuflucht- und Ruheort. Die Frage, die ich mir manchmal auch stelle, ist ein Museum ein Ort, der tröstet und heilt? Mhm. Und nun habt ihr etwas, das habe ich so noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ganz neu ist oder ob es das schon mal gab. Habt auch so eine Reihe gemacht, die ihr sozusagen, wo ihr das Museum als Zufluchtsort beschreibt, nämlich wo ihr mithilfe von Kunst in Kooperation mit der Caritas Suizidprävention macht.
Das ist auch ein Projekt von mir.
Erzähl mal, wie kamst du dazu?
Wie soll ich das sagen? Wenn man in Spanien groß wird, dann seit ich klein war, fühle ich mich in einem Museum zu Hause. Egal, wo dieses Museum ist. Ich habe, wie ich am Anfang dieses Interviews gesagt habe, in verschiedenen Ländern gelebt. Und manchmal war es nicht einfach, einsam. Und ich musste nur ins Museum gehen, in irgendein Museum sein, um mich wieder unter alte Freunde zu finden. Mhm. Ich möchte gerne, dass jeder Berlinerin sich hier im Bode-Museum zu Hause fühlt. Das zuerst. Und dann in der Pandemie und dank der Pandemie haben wir weltweit ein Problem mit Mentalgesundheit. Und das erste Problem ist, dass die Menschen nicht offen darüber sprechen. Es war eine tolle Kooperation mit Caritas Berlin, das zu ermöglichen, dass das Bode-Museum diese drei Insel bekommt, in denen man Informationen bekommt, wo man einfach Hilfe finden kann oder wo man sich einfach sitzen kann, um ein bisschen Ruhe zu finden. Oder wo man auch Geschichte erfährt von uns, von den Kuratoren und Kuratorinnen, die auch vielleicht denselben Weg gemacht haben.
Ja, ich fand das sehr eindrücklich, weil es eben so eine, oft trennt man so, hier ist die Diakonie oder Sozialarbeit und da ist die Kultur und hier kommt es sehr, sehr schön zusammen auf eine ganz ungezwungene Art. Ich habe das auch erlebt, ich bin auch so aufgewachsen, wenn man in ein Museum geht, dann fühlt man sich zu Hause, selbst wenn man wirklich in der Fremde ist und man ist nicht mehr so allein, wie man sonst ist. Und zugleich, dass über die Kunst man auch nochmal einen anderen Zugang zu diesem ja auch tabuisierten Thema findet. Mhm. Dann redet man erstmal über die Kunst und kann dann gucken, wie weit man sich auf das seelische Thema einlässt. Das kann man übrigens auch auf eurer Website sehr schön nachsehen. Da habt ihr eine Reihe von kleinen, sehr eindrucksvollen Clips veröffentlicht, wo einerseits betroffene Menschen ihre Geschichte erzählen und das aber dann immer auch nochmal in Verbindung mit einem Kunstwerk. Also das fand ich sehr eindrucksvoll und zeigt ja nochmal, was ihr alles so macht und wo ihr Verantwortung übernehmt.
Mhm. Wir arbeiten viel und sehr gerne.
Und das habe ich noch nicht geschafft. Ich versuche ja ein bisschen, ich kann leider nicht so toll Spanisch, wie du Deutsch kannst, aber man kann ja auch hier wunderbar Spanisch lernen. Dialogar con Arte habt ihr auch noch ein Programm? Auch das noch?
Aber Dialogar con Arte gibt es nicht mehr seit der Pandemie. Das war ein tolles Projekt mit dem Instituto Cervantes.
Okay.
Ja.
Liebe Maria, zum Schluss. Also ich finde das total interessant, weil ich selber ja auch an dem Thema bin. Wie kann ich eigentlich das, was ich in meiner Tradition wichtig und wesentlich finde, wie kann ich das transportieren, wie kann ich das mir selbst und dann auch anderen aufschließen. Da geht ihr ganz tolle Wege.
Dankeschön.
Zugleich arbeitet ihr unter schwersten Bedingungen, muss man schon mal sagen. In Deutschland ist das richtig stark im Umbruch, das gesamte Museumswesen. Ein Problem, das ist immerhin an die Öffentlichkeit geraten, ist, dass ihr eure Öffnungszeiten deutlich habt reduzieren müssen. Nicht nur Montag geschlossen, bald, sondern auch den Dienstag und die Abendöffnungszeiten sind deutlich reduziert. Das, finde ich, ist ein riesiges Problem und stellt die Frage, ob unsere Politikerinnen und Politiker wissen, was eigentlich hier los ist. Das hängt aber auch vielleicht an uns als Bürgerinnen und Bürgern, dass wir uns einen solchen Ort tatsächlich auch erobern, hingehen und durch Massenansturm zeigen, wie wichtig nicht nur das Bode-Museum, aber auch ist. Was wünschst du dir denn wir wollen jetzt keine Wünsche an Politiker äußern, das weiß ich nicht, ob die erfüllt werden, aber wenn du dir Besucherinnen und Besucher wünschst, was erwünschst du dir?
In Spanien, du weißt, wir bekommen am 6. Januar die drei Kanäle. Na, Del Gordo. Ich wollte Uwe Melchior Balthasar und Gaspar reden.
Ich dachte, Del Gordo ist doch dieses große Lotterie auch am besten.
Auch.
Stimmt doch.
Aber ich wollte über die drei Könige reden.
Das ist auch passender.
In Spanien bekommt man die Weihnachten geschenken an dem Tag. Also, und das ist der große Wunsch im Jahr. Auf jeden Fall mein Wunsch wäre, dass die Deutscherinnen verstehen, dass was wir eigentlich hier haben in den öffentlichen Museen
gehört uns.
Genau, das gehört euch. Und wenn wir zumachen, die am meisten verlieren, sind ihr. Das ist eure Geschichte, das ist euer Gedächtnis und das ist die Zukunft eurer Kinder. Wenn wir vergessen der Vergangenheit, können wir unsere Gegenwart nicht verstehen und wir können unsere Zukunft nicht verbessern.
Deshalb eine große Einladung für alle diejenigen, die jetzt nicht in Berlin sind, einfach mal die Website des Bode-Museums angucken. Da gibt's auch, kann man auch ganz viel nachlesen, also auch die Kataloge für die Ausstellung vom zweiten Blick kann man ganz toll lesen, auch toll illustriert. Und man kann sich einen auf den Geschmack bringen, lassen, um dann das nächste Mal hier ins Bode-Museum zu kommen.
Sehr gerne, seid ihr alle willkommen.
Vielen Dank, liebe Maria.